Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Freunde und Freundinnen, so begrüßt uns gewöhnlich unser Pastor. Vor einer Woche feierten wir das Pfingstfest. Es ist ein Gedenken an die Gründung der Gemeinde Jesu Christi durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes auf die Jüngerschaft und letztlich auf alle, die im Glauben an Jesus Christus als ihren Herrn, die im Glauben Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben. Jesus, der erhöhte Herr, hat seine Zusage gegenüber seinen Jüngern wahrgemacht. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Die Botschaft der Errettung durch den Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten, den Auferstandenen und erhöhten Herrn, nahm ihren Lauf. Und es entstanden durch die missionarischen Tätigkeit der Jünger, jetzt aber berufene Apostel genannt, Gemeinden um Gemeinden. Das ist natürlich eine verkürzte Darstellung von mir. Wer es aber besser genau bestätigt wissen will, der lese in der Apostelgeschichte diese spannende Entwicklung nach. Dort finden wir auch Berichte, wie der Heilige Geist durch die Hände der Apostel Wunder um Wunder wirkte. Und diese jungen Gemeinden, welche da entstanden, bekamen ihre Probleme genauso, wie es bis heute in der Welt geschieht. Wo eine Gemeinde zu blühen und zu wachsen beginnt, sind auch die Neider auf dem Plan. Und der Gott dieser Welt, Satan, wendet die gemeinsten Mittel an, diese jungen Pflanzen zu zerstören. So ist es in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi bis heute. Und wer das da ein bisschen Wissen braucht, der lese diese Zeitschrift. Jetzt ist mir der Name gerade direkt entfallen. Da gibt es eine Zeitschrift, die wirklich bestätigt, dass keine Gemeinschaft, keine Glaubensgemeinschaft auf der ganzen Welt so massiv verfolgt wird wie die Gemeinde Jesu Christi. Aber das hindert den Herrn der Gemeinde Jesus Christus nicht daran, gerade in heutiger Zeit seine Gemeinde zu bauen und Menschen in die Gemeinschaft zu rufen. Das ist mit ein Grund, warum wir auch heute Gottesdienst feiern. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Danke auch allen, die das möglich gemacht haben. Den Predigttext für den heutigen Gottesdienst habe ich dem zweiten Brief des Apostel Paulus an die Korinther, dem vierten Kapitel, die Verse 5-7 entnommen. Der Text enthält folgende Aussage. Ich lese nach Luther. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Was in diesen drei Versen ausgesagt ist, ist nichts anderes als die Beschreibung der Entfaltung der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Diese Kraft ist auch in uns, die wir an Jesus glauben, wirksam. Wir sollten uns das bewusst machen. Dieser zweite Brief des Apostels an die Gemeinde in Korinth ist aus einer Not heraus entstanden. Denn diese Gemeinde war ja das positive Ergebnis seiner Missionstätigkeit. Er hat diese Gemeinde gegründet. Es war eine Erfolgsgeschichte ersten Ranges, um es mit heutigängigen Begriffen einmal auszudrücken. Wunderbare Dinge sind dort geschehen. Menschen waren völlig erneuert worden. Durch das mächtige Wirken des Heiligen Geistes wurden dieser Gemeinde eine solche Fülle an Geistesgaben geschenkt, dass sie erst einmal lernen mussten, wie damit umzugehen ist. Und an dieser Stelle ist die geistliche Einsicht und Weisheit des Paulus hervorzuheben. Er hatte schon in seinem ersten Brief geschrieben, nämlich im 1. Korinther 13, die Liebe als höchste aller Gaben bildet die Grundlage dafür, dass alle geschenkten Geistesgaben in der rechten Weise Anwendung finden. So kann daraus Frucht erwachsen und die Gemeinde Jesu erbaut werden. Und nicht umsonst enthält das 14. Kapitel 40 Verse zu dem Thema Umgang und Anwendung mit den Geistesgaben. Und hier sei die Frage erlaubt, wann und wo gibt es in unserer Kirche und Gemeinde Lehre über die Gaben des Heiligen Geistes, sodass ein Bewusstsein dafür entsteht, wann und wie sie anzuwenden sind und wir damit leben. Als sich Paulus nach circa 18 Monaten Dienst in Korinth auf ein neues Missionsfeld begab, hinterließ er eine blühende Gemeinde. Aber keine Gemeinde bleibt unangefochten. Und so war es auch in Korinth. Es traten nach dem Weggang von Paulus dort einige Leute auf, die sich auch Apostel nannten. Sie verstanden es, sich mit gewandter Rede in den Vordergrund zu spielen. Sie hielten sich für noch geistlicher, noch kraftvoller und in noch höherer Erkenntnis stehend als Paulus. Gemessen an ihnen kam Paulus geradezu ärmlich und bescheiden daher. Ja, Paulus hatte ein bescheidenes Auftreten. Seinen Lebensunterhalt erwarb er sich als Selbstmacher mit seiner eigenen Hände Arbeit. Nicht, dass es Paulus an Intelligenz gefehlt hätte. Er war ein hochgebildeter Mann. Er wurde von dem seinerzeit in hohem Ansehen stehenden Schriftgelehrten namens Gamaliel gelehrt. Paulus kannte das Gesetz und die Propheten auswendig. Das gehörte zu jener Zeit zu den Pflichtübungen der Bibelschüler. Und schließlich bezeichnete er sich selbst als einen Pharisäer unter Pharisäern. Also gesetzestreu vom Scheitel bis zur Sohle. Er hätte seine Qualitäten herauskehren können, aber er tat es nicht, um nicht die Botschaft Jesu Christi, die ihm aufgetragen war, zu schmälern. Es liegt auf der Hand, dass das Auftreten jener Überapostel gegenüber der Bescheidenheit des Paulus zu Irritationen und Verwirrung in der Gemeinde führen musste. Und gegen Ende seines Briefes nennt er auch gewisse Vorkommnisse beim Namen. Er spricht von Streitereien, von Neid, von Zorn, Zank, übler Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit und Unordnung in der Gemeinde. Wenn man bedenkt, welche Vergangenheit die Christen in Korinth hatten, von welcher Kultur sie geprägt waren, muss man sich nicht wundern, wenn manche in diesem Raum der Verwirrung und der Unordnung rückfällig wurden. Man bedenke, der größte Tempel von Korinth war der Liebesgöttin Aphrodite geweiht. Paulus macht den Unterschied zwischen jenen Überaposteln deutlich, die alle ihre Fähigkeiten in den Ring warfen, um die Gemeinde in Korinth in der Gemeinde zu punkten, indem er von sich und seinen Mitarbeitern schreibt, Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Paulus sieht sich selbst als einen Beauftragten des Herrn. In völliger Abhängigkeit zu ihm bezeugt er die Botschaft von der Errettung in Jesus Christus. Schon in seinem ersten Brief schreibt er an die Korinther: Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überragenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisungen des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Paulus hätte es durchaus drauf gehabt, in Worten menschlicher Weisheit das Evangelium zu erklären und entsprechend zu argumentieren. Er tat es nicht. Im Gegenteil, im Bewusstsein völliger Abhängigkeit von Gott verzichtete er darauf. Und damit hat er dem Heiligen Geist die Chance gegeben, bei seinen Hörern den Glauben an die versöhnende Kraft des Kreuzes Jesu Christi zu wecken. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und damit befindet sich Paulus genau in Einheit mit den Worten Jesu, der über den Heiligen Geist sagte: Derselbe wird mich verherrlichen. Jedoch, dieses Geheimnis musste Paulus zuerst für sich persönlich kennenlernen. Und wie kam es dazu? Eigentlich wisset ihr das eigentlich schon, aber ich kann es nicht lassen, das einfach auch so gut ich es kann wiederzugeben. Er war ausgezogen, um einer neuen Bewegung ein Ende zu setzen. Gemeint sind jene Menschen, die behaupten, Jesus sei aus dem Tode auferstanden. Ja, mehr noch, es gäbe Augenzeugen, Jesus sei in den Himmel aufgefahren. Und sie sagen, er habe seinen Geist gesandt zu allen, die an ihn glaubten. Und sie bezeugen, nun lebe Jesus durch diesen seinen Geist auch in ihnen. Dieser Bewegung wollte er ein Ende setzen. Mit der Absicht, solche Leute festzunehmen und sie gebunden nach Jerusalem vor den Hohen Rat zu bringen, machte er sich auf den Weg und kam in die Nähe von Damaskus. Und dort umleuchtete ihn plötzlich vom Himmel her ein Licht. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Stellen wir uns einmal vor, Saul, später Paulus genannt, wollte mit der Verfolgung der Christen Gott einen Dienst erweisen. Und jetzt diese Begegnung mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn. Im Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes gibt sich Jesus seinem bisher vermeintlichen Feind und künftigen Boden zu erkennen. Einem Lichtglanz, durch den des Saulus natürliche Augen geblendet wurden. Diese persönliche Begegnung mit Jesus war jenes Ereignis, welches das Leben des Saulus total umkrempelte. Dem Hananias, einem Jünger Jesu, der in Damaskus wohnte, musste es der Herr auch erstmal klar machen, ehe er ihn zu jenem Saulus senden konnte. Und da sagt er, der Herr: Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Und noch ein Kennzeichen gibt der Herr dem Hananias. Und jetzt hört gut zu. 4 Worte. Denn siehe, er betet. Denn siehe, er betet. Paulus hat eine Verbindung aufgenommen zu dem lebendigen Gott und Jesus in und Gott und Vater in Jesus Christus. Ja. Und so sehen wir und lesen, wie der Hananias sich auf den Weg macht und den Apostel Paulus besucht. Und auch das ist wieder so eine wirklich berührende Geschichte. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Und so durfte Paulus sein höchst persönliches Pfingsten erleben. Was für eine Wende in dem Leben des Paulus. Und so kann er bekennen, denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ich weiß, schon mein Lesfehler war schlimm genug, aber diese Satzkonstruktion ist auch nicht ganz leicht zu verstehen. Aber das heißt eigentlich, alles, was Gott ausmacht, hat er in Jesus, seinen Sohn, hineingelegt, der dir erschienen ist. Und nun sehen wir, wie der Heilige Geist, der jemand, der religiös festgelegt war, so wie Paulus, die geistlichen Augen öffnet für die Wahrheit der Herrlichkeit Gottes, die in Jesus für ihn sichtbar und erfahrbar geworden ist. Paulus setzte sich das umgehend in diese geistliche Erfahrung um. Wir lesen in Apostelgeschichte 9,22, Saulus oder Paulus genannt, voll Heiligen Geistes, lehrte in den Synagogen in Damaskus und trieb die Juden in Damaskus in die Enge und bewies anhand der alttestamentlichen Schriftstellen, Einfügung von mir, dass dieser der Christus ist. Ich kann mir vorstellen, dass er, Paulus, nun jene Schriftstellen zitierte, welche Stephanus, bevor er gesteinigt wurde, vor dem Hohen Rat zitierte. Aber jetzt war er einer von denen, die genau so den Weg Jesu Christi gingen, wie jene Verfolgten. Und wie es Stephanus erging, so wäre es ihm auch umgehend ergangen, wenn nicht Folgendes passiert wäre. In Damaskus gab es ja dann auch Jünger, die ließen den Paulus, nachdem die Juden die Absicht hatten, ihn umzubringen, an einem Korb außen an der Stadtmauer runter. Die Geschichte kennt ihr doch alle. Ja. Und von dort aus gelangte er dann nach Jerusalem als eine völlig erneuerte Person. Und die Jünger in Jerusalem, die waren noch nicht alle überzeugt von dem, wie der Paulus jetzt stand. Aber der Barnabas hat ihn zu sich genommen und zu den Brüdern gebracht. Also die Apostelgeschichte ist an der Stelle so was von spannend. Ich rate euch, es einfach auch mal wieder zu lesen. Und es kam tatsächlich dann eine Zeit des Friedens für die Gemeinde Jesu Christi in Judäa. Galiläa und Samarien. Sie baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 31. Hier möchte ich eine Aussage aufgreifen, die häufig falsch gedeutet wird. Es ist jene Aussage: Die Gemeinde baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament heißt die Formulierung oder weist die Formulierung Furcht des Herrn nicht auf eine ängstliche Haltung gegenüber Gott hin. Vielmehr bedeutet sie eine tiefgründige Haltung der Achtung, der Liebe und dem Gehorsam gegenüber Gott. Furcht des Herrn meint vor allem Ehrfurcht, also ein tiefes Bewusstsein von Gottes Größe, Heiligkeit, Macht und Gerechtigkeit. Es ist kein Zittern vor einem unberechenbaren Gott, sondern eine Haltung des Respekts, der Demut und der Hingabe. Das habe ich übrigens aus einem Chat entnommen, KI, künstliche Intelligenz, hat mir der Armin eingerichtet, mein Sohn Armin. Aber so treffend, wie das ausgedrückt ist, habe ich wortwörtlich übernommen. Hätte ich es nicht gekonnt. Lob und Dank. Solche technischen Einrichtungen können uns auch zum Segen werden. Also, nach diesem Exkurs zurück zu unserem Textwort. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in engster Gemeinschaft zu dem Vater steht, hat ihn uns gezeigt. Wenn wir im Glauben das Angesicht Jesu Christi schauen, erkennen wir nur Liebe, nichts als Liebe. Er, Jesus, ist durch sein Einssein mit Gott, dem Vater, die absolute Verkörperung der Liebe Gottes. Und in Jesus erfahren wir Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zugleich. Was auf uns Menschen von Natur aus liegt, ist unsere innere Rebellion gegen Gott, in die wir durch die Sünde Adams hineingeboren wurden. Aber Gott will, dass es nicht so bleibt. Er will diesen Zustand ändern. Und er hat ihn auch geändert. Das bin ich davon überzeugt. Ich nehme an, ich kann nicht sagen, bei wem alles, aber ihr wisst es selber. Er hat uns in Jesus eine Erlösung geschaffen, durch die wir aus der Dunkelheit der Gottesferne heraustreten können, um in seinem Licht zu leben. Und diese Erlösung hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha für uns erwirkt. Dort hat Jesus mit seinem Blut und Leben an unserer Stelle das Gericht auf sich genommen, das uns schuldbeladene Menschen treffen müsste. Und im Kolosser 2,14 lesen wir, er, Gott, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist für dich und mich geschehen. Das darf jeder, der diese Botschaft hört, im Glauben für sich ergreifen. Und dieser Glaube, welcher durch den Heiligen Geist in uns gewirkt wird, ist das Ergebnis vom Hören auf die Botschaft. Das heißt, du bekommst Kenntnis von dem Angebot Gottes, dich vor dem Gericht zu erretten durch Jesus, seinen Sohn. Und dir, so heißt es weiter, wird durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und durch das Wort Jesu wird es bestätigt, indem er sagte, durch den Heiligen Geist, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin das Licht als Licht in die Welt gekommen, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Um diese Segnungen, dieses Heil zu erfahren, nimm den Herrn Jesus in dein Herz auf und gib ihm die Herrschaft über dein Leben. Öffne einfach deines Herzens Tür. Und du wirst dann erleben, dass dein Leben, so dunkel es auch gewesen sein mag, hell wird. Denn mit Jesus zieht der Heilige Geist in dein Herz ein. Er wirkt in dir diese geistliche Sicht, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu erkennen. Er weckt in dir die Liebe zum Wort Gottes, der Bibel, jenem umstrittenen Buch. Dort findest du die Nahrung, die dein Glaube braucht, um stabil und widerstandsfähig zu werden. Jesus hat sich zu uns herabgelassen, um in uns Menschen, die wir zerbrechlichen Gefäßen gleichen, zu wohnen. Er will sein Licht auf unser ganzes Leben legen. Das ist nicht ein Sondergut, welches vom Heiligen Geist nur Paulus zugedacht war. Nein, es gilt für uns, für jeden von uns, für dich und mich. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Glaube wird uns zuteil, nicht nur zu unserer Selbstbespiegelung, sondern als Auftrag an die Menschen dieser Welt, an unser Umfeld. Wenn wir das in unserem Leben umsetzen, dann, so sagt Paulus, seid ihr ein Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln der Herzen. 2. Korinther 3, Vers 3. Wir sollten uns immer wieder fragen, wird durch mein Reden, wird durch mein Handeln Jesus verherrlicht? Dazu, ihr Lieben, will uns der Heilige Geist leiten. Es ist eine Willensentscheidung, seiner Führung zu vertrauen. Ist nicht immer leicht, ist auch eine angefochtene Sache. Wir sind kein Zufallsprodukt. Wir sind eigentlich Gottes erste Wahl, so schreibt Petrus, geleitet durch den Heiligen Geist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Der Heilige Geist wird in uns die Gemeinschaft zu Gott, dem Vater und Jesus, dem Sohn, fördern. In seiner Kraft sind wir befähigt, dass wir mit unserem Leben den Namen unseres Herrn Jesus Christus ehren und ihn verherrlichen als Zeugen seiner Liebe. Halleluja! Amen!